Willkommen bei Herzensgeschichten. Mein Name ist Kurt Eschbacher. In diesem Podcast begleiten wir den jungen, engagierten Kardiologen Christian auf seinem Weg zu einer Herztransplantation. Der 38-jährige Mediziner, Vater von zwei kleinen Töchtern, braucht nämlich für sein eigenes Überleben dringend ein Spenderherz. In unserem ersten Gespräch haben wir mit seiner Frau und ihm über die Ängste und Hoffnungen rund um diese Situation diskutiert. Heute geht es um die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Transplantation überhaupt erfolgen kann. Es geht ums Warten, halt auch ums Bangen. Und deshalb, lieber Christian, meine erste Frage, wie geht es dir im Moment?
Das ist immer eine gute Frage. Eigentlich ganz okay. Also die Frage ist immer, wie fühlt man sich, wie geht es einem selber in dem Moment? Und das ist natürlich jetzt gerade eher so, dass es mir alltäglich ganz gut geht, dass ich den Alltag gut bestreite. Alles andere erwartet ja keiner im ersten Moment, muss man sagen. Und das ist eigentlich das A und O momentan, dass man den Status quo so erhält, dass es zu keiner Verschlechterung oder dergleichen kommt, des Zustands und dergleichen. Und eher, dass man den Alltag so bestreiten kann, wie man ihn bestreiten möchte und darf. Sagen wir mal so.
Das letzte Mal warst du noch nicht auf der Liste, dass ein Herz vielleicht für dich passt. Was hat sich verändert jetzt in dieser Zeit?
Ja, verändert hat sich jetzt vom physischen Standpunkt her nicht viel, muss man sagen. Der Kopf arbeitet jetzt halt einfach viel mehr. Und jetzt geht es halt eher so darum, wie geht's weiter? Wann kommt der Anruf? Wie reagierst, wenn der Anruf kommt? Ich stelle mir oft vor, und mit meiner Frau reden wir auch oft drüber, wie wird es denn sein, wenn der Anruf kommt? Bin ich denn immer erreichbar? Ich habe den Herrn immer schon vorher gefragt, ja, immer, wie schaut es aus, wenn ich nicht erreichbar bin? Aber auf das können wir später nochmal eingehen. Und das sind so diese Fragen. Und ich bin recht gut im Verdrängen, im Alltag. Der Alltag hält mich so ein bisschen von den Gedanken, die kreisen, fern. Und deshalb ist auch wichtig, dass man den Alltag so haben kann, wie man ihn haben darf momentan. Und deshalb schiebe ich das alles so ein bisschen raus. Und ich kann es wirklich erst sagen, wenn dann der Anruf kommt, weil der Moment, vor dem fürchte ich mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil dann weißt, okay, jetzt geht's los. Jetzt musst du zur Familie Tschüss sagen. Wie machst du das? Also wie reagieren die Kinder? Wie reagiert die Familie drauf? Wie reagiert man selber drauf? Und dann, das ist so der erste Schritt, der Weg von der Wohnung ins Spital, das, was da im Kopf passieren wird, wird man... Ja, wie man sich verhält, wie man in der Situation und einfach ist. Klar hat man schon gewisse Extremsituationen hinter sich, aber ich glaube, so extrem wie diese Situation, die hast du einfach noch nie hinter dir gehabt oder vergleichbar. Also diesbezüglich bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Auch ich habe schon beim Anästhesiegespräch dann gesagt, in Vorbesprechung, sobald ich da bin, wenn möglich gleich abschießend. Also so wirklich gleich schlafen legen oder einfach bitte irgendwas geben, damit ich viel vergesse und damit ich nicht viel drüber nachdenken muss oder kann. Ja, und dann, wenn alles gut geht, wie schaut es dann aus? Wie geht es weiter? Schmerzen, Reha und so weiter und so fort. Und ich glaube, fast die wichtigste Frage ist, wie schnell ist man wieder, wenn alles gut geht, wie schnell kann man wieder auf den Beinen sein? Wie schnell kann man wieder in den Alltag einsteigen? Wie schaut es mit Arbeiten aus? Und so weiter. Weil das sind ja alles Dinge, die einem momentan viel geben.
Mhm. Hat das auch damit zu tun, dass du als Arzt die Sachen noch ein bisschen genauer weißt und kennst und hinter die Kulissen sehen kannst?
Also wenn wir uns ehrlich sind, ich kenne mich mit Transplantationen überhaupt nicht aus. In dem Zentrum, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, haben wir keine Patienten gehabt, die transplantiert worden sind, was vielleicht ganz gut ist. Ich habe mit transplantierten Patienten nie was am Hut gehabt. Für mich war das immer... nicht angreifen, weil man einfach nicht weiß, was man da machen kann, wo man was umstellen kann oder soll. Und dementsprechend ist das fast ein Vorteil, zu wissen. Mhm. Von der kardiologischen Seite her ist es eher nochmal was anderes. Aber wie gesagt, der Transplantationspatient, und das wird daher immer sicher oder hoffentlich bestätigen, ist einfach nochmal ganz anders zu sehen als die anderen kardiologischen Patienten, weil der hat schon wieder ein gesundes Organ oder sie. Und da geht es dann eher darum, das Organ so zu erhalten und eher die Medikation zu optimieren und schauen, dass keine Kollateralschäden entstehen, sozusagen.
Mhm. Dr. Franz Immer, Sie sind bei uns mit am Tisch. Sie sind Geschäftsführer von Swiss Transplant. Das ist die Organisation, die dafür sorgt, dass Organe in der Schweiz auch richtig, ethisch richtig und von der auch medizinischen Seite richtig verteilt werden. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie jetzt einen Betroffenen sprechen hören, der bei Ihnen auf der Liste steht?
Ja, es ist für mich natürlich sehr bewegend, das zu hören. Es ist sehr emotional, weil nicht nur ich, ein ganzes Team in den Spitälern der Schweiz sind viele Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, eben dieses Organ zu finden, diesen Spender zu finden, die Gespräche zu führen, ein qualitativ gutes Organ letztendlich zuteilen zu können mit letztendlich hoffentlich einem guten Ergebnis. Als Herzchirurg bin ich noch einmal besonders betroffen, weil ich natürlich Bilder habe oder Bilder sehe, die mich an frühere Zeiten erinnern, wenn eben die Empfänger eintreten, wie der Verlauf dann eben ist. Und das Emotionale, gerade beim Herz, das halt häufig sehr stark mitschwingt.
Es ist eine bekannte Tatsache, dass in der Schweiz nicht genügend Organe zur Verfügung stehen. Können Sie uns da ein bisschen genauer noch die Zahlen verraten?
Ja, wir haben in der Schweiz in den letzten Jahren glücklicherweise große Fortschritte gemacht, was die Spenderzahlen anbelangt. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass man eine zusätzliche Spendeform mit reinführen konnte. Im europäischen Vergleich sind wir heute im Mittelfeld. Aber es ist schon so, heute warten, also stand gestern 1382 Menschen auf der Warteliste, die auf die Zuteilung eines Organs warten. Das ist für die Zentren, aber auch für mein Team und mich natürlich eine große Herausforderung und auch die Motivation rund um die Uhr, dies möglich zu machen.
Welche Organe, wenn man da so eine Hitparade machen darf, welche Organe sind dann am meisten gesucht?
Am häufigsten ist die Niere gesucht. Das sind rund 700 Menschen, die heute auf eine Nierentransplantation warten in der Schweiz. Dann ist eigentlich die Leber das zweithäufigste Organ, gefolgt dann eben von Herz und Lunge. Da haben wir gerade beim Herzen, aber auch bei der Lunge in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Diese Wartelisten sind erfreulicherweise zurückgegangen. Und dann eher unbedeutend ist die Bauchspeicheldrüse, die dann eben Insulin produziert, und Dünndarm, das ist dann das letzte Organ auf der Warteliste, ist sehr selten in der Schweiz.
Sie haben gesagt, die Menschen in der Schweiz sind heutzutage etwas williger, ihre Organe zur Verfügung zu stellen. An was liegt das? Ist das eine Frage der Information oder ist da ein Paradigmenwechsel grundsätzlich passiert?
Ich glaube, der Entscheid, die Organe zu spenden in der Schweiz, der ist effektiv relativ hoch. Wir wissen, dass rund 80% der Bevölkerung grundsätzlich bereit wären, die Organe zu spenden. Was wir aber eben leider in den letzten Jahren beobachtet haben, ist, dass wenn dann die Frage im Raum steht, die Frage gestellt wird, häufig die Familie den Wunsch des Verstorbenen nicht kennt, und das gibt dann meistens eine Ablehnung. Das heißt, wir haben im europäischen Vergleich eine sehr hohe Ablehnungsrate und trotzdem haben wir große Fortschritte gemacht, und das ist vor allem den Intensivstationen zu verdanken. Ich wage zu behaupten, dass heute die Schweizer Intensivstationen im europäischen Vergleich, was die Erkennung und Meldung von Spendern, aber auch in der Betreuung der Familien, sicherlich mit von den Klassenbesten sind, und auf diesen Umstand ist letztendlich diese Erhöhung auch zurückzuführen.
Obwohl das ein Mensch sagt, ich stelle meinen Körper zur Verfügung, weil das wichtig ist und ich sowieso tot bin und damit andere Leben retten kann, sind es dann die Angehörigen, die Nein sagen. Ist das ein, ja, sagen wir mal so, moralische Überlegung oder ist es eine religiöse Überlegung oder an was liegt denn das?
Es gibt viele Gründe, wenn man fragt. Es gibt natürlich einerseits, dass niemand so sterben möchte. Ich glaube, niemand von uns möchte gerne auf einer Intensivstation in einem großen Spital sterben. Da haben wir andere Vorstellungen. Das ist sicherlich ein Grund. Dann die körperliche Integrität ist auch ein Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man meinen Körper eröffnet. Und dann gibt es natürlich diese Fluchtausreden, wenn ich dem so sagen darf. Man hört immer wieder, die Kirche ist dagegen. Dem ist sicher nicht so. Gerade die katholische Kirche unterstützt die Organspende stark im Sinne der Nächstenliebe. Und das ist dann eben ein Thema, wo man sich etwas vor diesem Entscheid auch zu flüchten versucht. Im Gespräch, was wir beobachten, ist meistens die Situation für die Angehörigen äußerst belastend. Das sind Menschen, die meistens sehr kurzfristig versterben an einer Hirnblutung oder nach einer Reanimation. Und wenn man dieses Thema nie besprochen hat, sind die Angehörigen außerstande, heute stellvertretend im Sinne des Verstorbenen zu entscheiden. Und daher kommt auch die Ablehnung. Wir wissen, dass wenn man eine Zeit später wieder fragt, dass mehr als die Hälfte sagt, wir hätten Ja gesagt, aber in diesem Moment, wo wir meine Frau, meinen Mann verloren haben, waren wir schlicht und einfach außerstande, hier jetzt noch stellvertretend einzuwilligen. Und hier wird sicherlich die Gesetzesänderung, die eintreten wird, ab 2027 hoffentlich eine Verbesserung bringen.
Gesetzesänderung, dass die Organspende nicht mehr etwas ausdrücklich Verlangtes sein sollte, sondern dass sie eigentlich automatisch in Kraft tritt.
Genau, man spricht von einer Widerspruchsregelung. Das heißt, Ziel ist es, dass die Menschen, die nicht spenden wollen, ihr Nein in einem Register oder in einer Karte oder in einer Patientenverfügung dokumentieren. Ist dann eben im Gespräch nichts bekannt, auch den Angehörigen nicht, dann geht man letztendlich davon aus, dass die Organspende im Sinne der Verstorbenen oder des Verstorbenen gewesen wäre. Und ich denke, gerade für die Fachpersonen in den Spitälern ist es ganz wichtig, weil mit dieser Gesetzesänderung sind wir selber für uns verantwortlich und können diesen wichtigen, oftmals eben auch lebensrettenden Entscheid nicht auf Dritte übertragen und uns damit nicht auseinandersetzen.
Was passiert dann im Spital, wenn jetzt diese neue Regelung, dass nur bei Widerspruch Organe nicht gespendet werden können. Ein Familienmitglied sagt, nein, ich möchte das nicht bei meinem Partner oder meiner Partnerin.
Die Frage wird anders sein. Man wird die Familie mit dem Tod des Patienten oder der Patientin konfrontieren. Man wird sagen, ihre Frau ist tot. Und dann kommt die nächste Frage. Wir haben das Organspenderegister konsultiert, die Patientenverfügung. Da wurde nichts hinterlegt bezüglich einer Organspende. Diese Frage steht im Raum. Wissen Sie oder vermuten Sie, dass Ihre Frau nicht hätte Organe spenden wollen? Und wenn die Angehörigen dann eben sagen, sie hat sich nie dazu geäußert, dann geht man davon aus. Das heißt, wünschenswert wäre da effektiv, dass eben nicht Partikularinteressen, Individualinteressen eben letztendlich den Entscheid der Verstorbenen oder des Verstorbenen übersteuern, wie dies heute, nehme ich an, in vielen Fällen der Fall ist.
Das heißt, dass man wirklich zu Lebzeiten auch über diese Fragen mit seinen Angehörigen diskutieren sollte oder mindestens ja in dem Sinne Klarheit schaffen sollte, dass einem eigentlich daran liegt, Organe auch spenden zu können.
Ich denke, Klarheit schaffen ist sehr wichtig, wobei man oftmals überschätzt, dass es ein Thema ist, das gerade in den Familien nicht immer so einfach zu diskutieren ist. Und hier kann natürlich ein Registereintrag oder eine Patientenverfügung sehr helfen, weil das ist eine letztwillige Verfügung, die ist als solche bindend. Und oftmals akzeptieren dann eben die Familien auch diesen Entscheid, wenn auch gewisse vielleicht mehr Mühe damit haben, weil sie selber diesen Schritt nicht zu machen bereit sind.
Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt zuhörst, Christian?
Ich habe mich ja auch schon mal intensiv damit auseinandergesetzt, wie es denn ist, wenn du plötzlich ein Organ von jemand anderem drin hast. Und ehrlicherweise sehe ich das relativ pragmatisch. Das klingt jetzt vielleicht hart oder dergleichen. Es gibt ja Bekannte, die wir im Rahmen jetzt dieser Vorbesprechung kennengelernt haben, die sagen, ja, ich sage immer Danke dem Herz und dem Spender und so weiter. Also das ist schon absolut. Also du musst dankbar sein, sowas zu erhalten. Es ist ja ein Geschenk im Endeffekt. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich auch wieder im medizinischen Kontext. Und sag mal, wenn jemand Junges versterben sollte, was tragisch ist für die Angehörigen, für alle Beteiligten, wirklich tragisch, aber dann habe ich mit einem, der verstirbt, deshalb war ich ja immer für die Organspende sozusagen, also mir hätten sie alles nehmen können oder können sie nach wie vor. Hilfst du mit einem Menschen, Herr Immer, wie viel? Sieben bis neun anderen Menschen. Und das ist schon, die Zahl muss man sich dann einmal vor Augen führen. Und klar ist es schwierig, im Kopf her mit Organen von jemand anderen, um zu leben, wenn man einfach immer gesagt hat, hey, der ist für mich gestorben. Es ist eigentlich so. Aber umgekehrt sieht man, hey, durch diesen Tod, der tragisch ist, habe ich jetzt acht anderen Menschen oder neun anderen Menschen geholfen. Das muss ich schon sagen, das ist das, was mir in den Kopf geht.
Du bist jetzt in dieser Phase des Wartens. Du hast es vorhin auch uns geschildert, was das auch bedeutet. Macht es Angst, dass vorher irgendetwas geschieht, was dir das Leben kosten könnte?
Ja, absolut. Die Angst ist immer da, aber die kann ich nicht... Ich versuche es dann auch wieder zu relativieren, so zum Thema Vergleich dergleichen. Aber theoretisch kann ich zur Tür rausgehen und ich kann von einem Ziegelstein getroffen werden. Also ich kann jetzt nicht aufhören, mein Leben in gewisser Hinsicht, dieses Leben, das ich gerade habe, so zu leben. Ich mache jetzt nichts, übertreibe jetzt nichts, ich trinke nicht, ich mache nichts im Extremen. Es ist eher fast noch eine gewisse Vorfreude da, wenn man sagt, okay, hey, wenn das dann hinter dir hast und alles gut geht, immer wenn dann, kannst du wieder Sport machen, kannst du dich wieder bewegen, brauchst nicht mehr wahnsinnig Angst haben, dass du irgendwelche Rhythmusstörungen kriegst, während du Sport machst. Das ist ja auch alles so, was man nicht vergessen darf, was rundherum passiert.
Wie eingeschränkt ist dann jetzt dein Alltag im Moment?
Ich versuche es mal auch schön zu reden. Mein Alltag ist insofern eingeschränkt, als dass ich mich halt einfach nicht belasten traue, weil ich einfach Angst habe, dass Rhythmusstörungen auftreten und das wieder losgeht, so wie damals vor 2,5 Jahren, wie das dann so präsent worden ist mit der Transplant, also in dergleichen. Einfach mit Schockabgaben vom DFI, für das will ich nicht wieder erreichen. Diese Situation, wenn ich merke, jetzt kommt die Rhythmusstörung, ich merke das ja natürlich auch, dann denke ich mir immer Mist. Sage ich bewusst nicht das S-Wort, von Mist. Jetzt geht's wieder los. Wie geht das jetzt weiter? Wer ist rundherum um mich? Wo sind die Kinder? Sind die versorgt? Wo ist die nächste medizinische Versorgung? Kenne ich denjenigen? Kann ja sein, dass irgendwo ist, wo man keinen kennt oder wo man niemanden kennt. Und jetzt muss ich denjenigen wieder sagen, was bei derart der Erkrankung zu machen wäre. Das fühlt sich ja, so wie das letzte Mal schon angesprochen, du fühlst dich ja auch in dieser Situation, solange du ansprechbar bist, verantwortlich. Und das ist schon schwierig. Und das letzte Mal, der Herr Immer war noch nicht dabei, aber das letzte Mal habe ich eben gesagt, wenn du plötzlich einen Notarzt oder Notärztin kriegst, die sehen das ja nicht häufig. Die wissen ja nicht unbedingt, was sie in dem Kontext machen sollen. Und du bist der Experte in dem Bereich. Du kannst denen sagen, hey, das. Und wer lässt sich schon gern was sagen? Das ist ja das Nächste. Der Notärztin denkt sich, hey, du haltest jetzt den Schlapper, du bist ruhig, ich bin der Arzt in dem Moment, du bist nur Patient. Aber das ist extrem schwierig, da loszulassen. Da will man natürlich, das sind die Situationen, die man absolut vermeiden will. Und ich bin halt wirklich, halte mich halt maximal zurück, was körperliche Belastung betrifft. Ist natürlich auch manchmal schwierig mit den Kindern, wenn die unterwegs sind, wo schnappst du wem ein? Also, du unterstützt mich meine Frau wahnsinnig. Am sichersten fühle ich mich fast, wenn Familie in der Nähe ist, weil die kennen die Geschichte schon, oder bei der Arbeit. Bei der Arbeit wissen sie genau, was los ist, und wenn ich bei der Arbeit umfallen sollte, möchte ich jetzt nicht, aber dann wissen die auch, was los ist, und ich bin aber gleich im Zentrum.
Mhm. Wie hat sich dein Berufsalltag, also du arbeitest immer noch Fulltime, kann man sagen, aber wie hat sich dein Berufsumfeld geändert oder ist das alles gleich geblieben?
Nein, ich werde viel mehr mit Samthandschuhen angefasst, ehrlicherweise. Das ist schon, also ich glaube, in gewisser Hinsicht kann ich mir relativ viel erlauben, ohne dass jemand was sagt. Das ist schon so. Ich nenne das sekundären Krankheitsgewinn.
Ja.
Irgendwas Gutes muss es ja haben. Also man darf sich wirklich viel mehr rausnehmen. Und in meinem Umfeld, ich glaube, unser Haus ist ja jetzt zwar größer, aber ich bin ja als erstes damals in mein Haus, ich sage jetzt bewusst mein Haus, dort, wo ich arbeite, eingeliefert worden. Und man kennt sich ja. Das spricht sich dann ja auch schnell rum. Du hast ja, der Kardiologe ist eingeliefert worden im Schockraum. Also die wissen das eigentlich alle und wir plaudern da auch relativ offen. Oder wir plaudern offen damit. Wenn ich gefragt werde, rede ich da ganz normal drüber, weil es bringt nichts, das irgendwie unter den Teppich zu kehren oder dergleichen, weil es macht doch keinen Sinn. Aber so auf die Frage initial zurückzukommen, ist es wirklich, sie gehen eigentlich alle relativ normal damit um. Vielleicht auch, weil ich damit recht normal umgehe. Ich habe, wie gesagt, diesen sekundären Krankheitsgewinn, ja. Aber ich nehme mich auch selber ein bisschen zurück, wo ich früher vielleicht noch in gewissen Reanimationssituationen gesagt habe, ja, ich bin dabei, ich mache da mit und hilf, wo ich kann, halte ich mich da jetzt ein bisschen zurück, weil ich weiß, das tut mir nicht gut.
Mhm.
Also körperlich jetzt einer.
Wie reagieren die Patienten? Wissen die zum Teil, in welcher Situation du selber bist?
Also ich habe es manchen gesagt, lustigerweise. Es sind halt primär die Jüngeren, die auch ein DeFi kriegen oder so, wo die Patienten dann ganz verzagt sind und sagen, jetzt kriege ich ein DeFi und hin und her. Und dann sage ich halt, erstens ist es lebensnotwendig und man kann genauso damit leben und alt werden. Schauen Sie, ich habe das jetzt auch schon eine Zeit lang, also so kann ich das gut argumentieren. Und ich glaube, das ist so oft einmal so ein Türöffner, weil die sagen, hey, also es ist zweischneidig. Einerseits ist es ein Türöffner, weil die Patienten sagen, hey, schau, der es implantiert, der hat selber, dem geht es soweit okay, mit dem kann man ganz normal leben. Aber andere sagen vielleicht auch, hey, der ist krank.
Genau.
Finger weg. Ja. Das gibt es sicher auch. Aber so was, das stört mich überhaupt nicht. Sollen sie zu jemand anders gehen, der gesund ist und das machen lassen oder nicht? Das kommt immer darauf an. Aber es gibt ein paar Patienten, denen ich ganz offen damit kommuniziere. Ich bin es jetzt nicht jedem auf die Nasen, aber letztens habe ich es einem Patienten so gesagt oder gefragt, und wie geht's? Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt auf der Liste. Und dann ja so, also so, ich kann es nicht heben, ich kann es nicht ändern. Es ist, wie es ist. Und komm damit zurecht oder nicht. Also ich muss damit zurechtkommen. Das ist halt, ich habe keine andere Option, weil so kann es nicht auf Dauer weitergehen und so geht es nicht auf Dauer weiter. Und der andere Patient, das habe ich vorher schon erzählt, hat sich explizit an mich gewandt und hat gefragt, den ich selber im beruflichen Kontext kennengelernt habe, hat halt gefragt, ob man sich einmal treffen darf und darüber reden kann, ob das für mich okay ist, weil er ist jetzt auch kurz vor der Listung. Und er würde halt auch gern wissen, wie ich dazu stehe, wie es sich anfühlt und ob er es machen soll oder nicht. Also es war seine Frage. Es ist halt, wie gesagt, zweischneidig, ehrlicherweise.
Franz Zimmer, wenn er jetzt auf der Liste steht, was bedeutet das ganz konkret?
Das bedeutet, dass bei jedem Spender, der erfasst wird, wenn immer das Herz zum Angebot kommt, entlang der gesetzlichen Vorgaben, die Empfängerwarteliste durchkalkuliert wird und dass Herr Gräbner da immer mitkalkuliert wird, ob allenfalls dies eine mögliche Spenderin, mögliche Spender für ihn wäre, für das Herz.
Mhm. Wie lange sind denn jetzt schätzungsweise die Wartezeiten?
Ja, ich habe es vorhin gesagt, wir haben wirklich große Fortschritte gemacht. Wir haben noch vor 5-6 Jahren wurden in der Schweiz 30 Herzen transplantiert. Wir sind zwischen 60 und 70 Herzen. Das heißt, die Warteliste hat sich halbiert. Das ist wirklich eine erfreuliche Nachricht. Vielleicht, wenn ich etwas ausholen darf, die Zuteilung, die wird berechnet nach der Dringlichkeit. Also wenn ein Mensch dringlich ist, soll das nächste verfügbare Organ zugeteilt werden. Das sind nur wenige Patienten in der Schweiz, die in einen sogenannten Urgent-Status kommen. Das heißt, diese Transplantation ist absolut prioritär, lebensrettend. Und dann kommt eben der medizinische Nutzen. Und dieser medizinische Nutzen ist beim Herzen sehr mechanisch definiert. Wir sind sehr mechanisch mit dem Herzen unterwegs. Das heißt, Spender und Empfänger sollten nicht mehr als 15 Jahre voneinander abweichen bezüglich Alter und nicht mehr als 20% Gewichtsunterschied. Und so wird dann bei der Liste eigentlich geschaut, wenn man kalkuliert, ich sage jetzt 100 Kilo schwerer 50-jähriger Spender, Kantonsspital Luzern, dann geht das System eben schauen, wer ist zwischen 35 und 65, wer ist zwischen 80 und 120 Kilo. Und dann bleiben auf die 45 bis 50 Menschen, die heute auf ein Herz warten, vielleicht noch 4. Und dann wird geschaut, wer von diesen 4 wartet am längsten. Und da kann es eben gut sein, dass Herr Gräbner zu oberst ist. Und dann ruft man eigentlich das Transplantationszentrum an und dann kommt es zum Organangebot. Und deshalb, wenn ich etwas aushole, muss ich sicherlich sagen, für die Wartezeit ist Herr Gräbner sicher im besten Profil, weil er natürlich vom Gewicht her gut ist in diesen 20%. Er ist vom Alter her gut, weil häufig ist es eben schwierig für einen 65-jährigen Mann, der 150 Kilo wiegt, den passenden Spender zu finden, weil der passende Spender ist eben häufig auch herzkrank und sein Organ qualifiziert nicht. Also ich will jetzt nicht euphorisch sein, aber wir hatten gerade eine Transplantation, da war der Patient 2 Tage auf der Warteliste, ist ein Glücksfall, aber ich wage zu behaupten, dass das in den nächsten 2 bis 3 Monaten erfolgen wird, möglicherweise auch schneller.
Mhm. Man hat jetzt von Alter, Gewicht und in dem Sinne ja Übereinstimmung gesprochen. Was für andere Kriterien, körperliche, sind notwendig, dass das überhaupt funktioniert? Ich meine, da sind ja dann die Risiken der Abstoßung auch zu eliminieren.
Also man schaut sicher auf die Blutgruppe, das ist wichtig. Also das muss blutgruppenkompatibel sein, die müssen passen. Und dann schaut man heute noch mehr auf solche spezifische Antikörper, also Abstoßungsmöglichkeiten, die der Körper hat. Und da wird auch noch einmal geschaut, zusätzlich zur zur Blutgruppe, wie gut passt das Herz. Also wir suchen natürlich dann mit den Voruntersuchungen und den Angaben, die wir zu Herrn Gräbner haben, den bestmöglichen Match zu finden, weil je besser das Herz auf Herrn Gräbner passt, desto besser sind die Chancen auf eine erfolgreiche Transplantation. Kommt dann noch dazu, hier denke ich chirurgisch, es ist kein Kunstherz implantiert bei Herrn Gräbner, das heißt, es gibt keine Voroperationen, die den Eingriff deutlich erschweren können. Das heißt, die Voraussetzungen grundsätzlich sind ideal, muss man aus kardiologischer und herzchirurgischer Sicht sagen, aber es bleibt ein großer Eingriff.
Mhm. Sie haben gesagt, ein Kunstherz, das ist eine Überbrückungsmaßnahme bei Menschen, die jetzt wirklich dringend ein neues Herz brauchen würden. Implantiert man ein Kunstherz. Mit dem kann man eine Weile überleben, oder?
Das ist richtig, das hat auch die Warteliste gänzlich verändert in der Schweiz, oder? Das Kunstherz kommt, wenn das Herz so schwach ist, dass eben andere Organe ausfallen. Diese Gefahr ist bei Ihnen, nehme ich an, etwas geringer sicherlich in dieser Problematik. Und es ermöglicht dann natürlich, dass der Patient weiter aktiv bleibt, dass er kein Gewicht verliert, dass er eben nicht sehr, sehr schwer krank zur Transplantation kommt. Also das ist sehr eindrücklich zu sehen. Und auf der Herzwarteliste sind etwas mehr als die Hälfte der Patienten an einem Kunstherzen. Und das ist dann natürlich, wenn das Organangebot kommt, im Ermessen des Transplantationszentrums, welches Risiko will ich eingehen? Also wenn der Patient soweit gesundheitlich stabil ist, es ihm soweit gut geht, dann wartet man natürlich auf das optimale Organ. Und das ist auch richtig so. Und da sind wir beim Herzen in der glücklichen Situation, dass wir wirklich in der letzten Zeit mehr und mehr optimale Organe eben auch implantieren können, weil die Warteliste
kommt. Wer entscheidet dann letztendlich?
Das ist, ich kann das für Bern sagen, aber ich nehme an, das ist in Zürich und in Lausanne gleich, das ist ein Teamentscheid. Also da spielen die Kardiologen mit den Chirurgen zusammen. Das ist ein Entscheid, den letztendlich auch das ganze Team tragen muss, weil es ist nicht immer alles grün und dann muss man eben überlegen, welches Risiko wollen wir eingehen, um das bestmöglichste Ergebnis zu erhalten.
Und das sind nicht mehr Sie, nicht mehr Ihre Organisation, sondern die Operateure in dem Sinne.
Genau, also die Aufnahme treffen auf die Warteliste und dann letztendlich der Entscheid, wir nehmen dieses Organangebot, wenn ich das mal so sagen darf, das obliegt dann dem Zentrum, weil das hat letztendlich die Verantwortung. Und wie gesagt, das ist eben der Herzchirurge zusammen mit dem Kardiologen, mit dem Spezialisten auf diesem Gebiet, der dann letztendlich diesen Entscheid fällt. Und da kann ich mich an meine Zeiten gut erinnern, da ist auch der Kardiologe oftmals auch im Operationssaal dabei, zeigt eben auch wieder dieses Teamwork und dieses Commitment. Wenn wir ein Problem haben, sind wir da bestmöglich aufgestellt und haben die Expertise vor Ort.
Die Organe werden die international ausgetauscht und hauptsächlich auch, wie lange darf ein Organ außerhalb des Körpers verweilen, dass es noch voll funktionsfähig ist?
Ja, danke für diese Frage. Das ist ein Baby von mir, dieser internationale Organaustausch. Die werden international ausgetauscht. Ich habe zusammen mit einem tschechischen Kollegen hier auch einen Verein gegründet, wo eigentlich über eine halbe Milliarde Bevölkerung angeschlossen ist. Also das sind 25 Mitgliedstaaten. Und über eine geschützte Plattform werden letztendlich gute Organe, die im Land des Spenders keine Empfänger finden, werden über diese Plattform angeboten. Der Schweiz kommt hier so gut, dass wir sehr professionell aufgestellt sind. Das heißt, das Land, das am raschesten entscheiden kann, dass die Transportlogistik hat, diese Organe auch zu importieren. Litauen ist ein Beispiel, aber eben auch Prag oder Rumänien, Bulgarien, wo man Organe so importiert über diese Plattform. Das braucht eine sehr große Vorhalteleistung und die Schweiz ist in der glücklichen Lage, das gewähren zu können. Kommt noch hinzu, dass wir vor 3 Jahren eine neue Maschine in der Schweiz eingeführt haben, eine Maschine, die von allen 3 Herztransplantationszentren gemeinsam genutzt wird. In dieser Maschine wird das Herz, wenn es entnommen wird, wird es eingespannt und auf dem Transport wird es mit warmem, sauerstoffhaltigem Blut durchströmt, sodass es eigentlich wie im Körper weiterschlagen kann, ohne dass es sich zu sehr anstrengen muss. Und dank dieser Maschine können wir die Transportzeiten deutlich verlängern. Wir können bis zu 12, 15 Stunden dieses Herz so quer durch Europa transportieren. Und das war sicherlich ein Durchbruch, dass wir eben auch viele dieser Transplantationen mit Organen machen, die sehr gut sind, die aus dem Ausland stammen, die dank dieser Maschine eben auch geschützt in den Operationssaal kommen, bis alles vorbereitet ist. Also da haben wir gerade beim Herzen große Fortschritte.
Bei der Maschine, die steht jedoch in der Schweiz, oder? Wenn jetzt ein Herz irgendwo in Rumänien zur Verfügung steht, hat es dann dort eine ähnliche Einrichtung, die diese, ja, sagen wir mal, Transportprobleme sicherstellt? Ja.
Also diese Maschine ist zentral in Bern, also Bern wartet diese Maschine für Lausanne und Zürich, die haben die zwei anderen Transplantationszentren, und wenn effektiv ein Organangebot ist, ich sage jetzt in Prag, dann geht diese Maschine nach Zürich oder nach Lausanne mit den entsprechenden Spezialisten, die diese Maschine auch bedienen, mit zwei Herzchirurgen, und dann fliegt das ganze Team eigentlich nach Prag, und dann wird die Organentnahme mit dieser Maschine in Prag durch das Schweizer Team durchgeführt. Also das Team begleitet diese Maschine und unser Logistikpartner Alpine Air Ambulance garantiert diese Transporte. Wir können innerhalb 90 Minuten in die Luft. Das ist unglaublich schnell, damit man eben rechtzeitig vor Ort ist, um diese Organe in die Schweiz zu bringen und so den Patienten auf der Warteliste eine gute Lösung zu bringen.
Sie haben vorhin erwähnt, um die 15 Stunden. Das heißt, das ist dann die Zeit, die der Patient dann auch noch nutzen kann, bis er bereit ist, auch das Organ zu empfangen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Früher war es so, dass sie das Organ rausgenommen haben und dann wurde es auf Eis gelagert transportiert, weil dann braucht es weniger Energie. Und da hatten wir 4 Stunden Zeit. Also wenn Sie jetzt nach Barcelona gehen oder Stockholm, war das so das größte Rayon, das Sie mit einem gewissen Gefahrenbereich so noch abdecken konnten. Mit dieser Maschine können wir natürlich ein größeres Rayon abdecken. Wir haben mehr Zeit und Kreppmer wird das nicht merken. Ich glaube, er wird vielleicht erfahren, dass das Herz aus dem Ausland kommt. Aber wenn natürlich vor Ort festgestellt wird, dass das Herz gut ist, das Herz in die Maschine eingespannt ist, dann wird natürlich am Transplantationszentrum der Empfänger, die Empfängerin vorbereitet. Das bedeutet, wie Sie schon gesagt haben, Sie werden dann in die Narkose gebracht und es wird alles vorbereitet mit dem Ziel, eigentlich wenn das Herz in den Operationssaal hineinkommt, ist der Kretmer bereits an einer Herz-Lungen-Maschine, sein Herz ist bereits draußen, der Defibrillator ist draußen und man näht das Herz so rasch wie möglich ein.
Mhm. Tönt unglaublich auch. Macht das, wenn du das hörst jetzt, Christian, macht dir das auch ein wenig Angst?
Ja, klar.
Was da alles schief gehen kann?
Ja, klar. Also das sowieso. Das ist omnipräsent, würde ich jetzt einmal sagen. Also weil du weißt ja nicht, wie es ist. Und ich habe zwar schon ein paar Operationen hinter mir, wovon eine relativ groß war. Und für mich war immer so der Brustkorb, ja, okay, das brauchst du zum Glück nie, das wäre für mich das Schlimmste, den Brustkorb aufzumachen und so weiter. Und ich bin ja doch auch schon, also jetzt nicht so oft wie daheim, aber das eine oder andere Mal mit dabei gewesen beim Aufsägen und so weiter. Und das sind so Dinge für mich, wo ich mir denke, wo man sich dann von oben betrachten kann. Jetzt liegst du da, hast den Schlauch im Mund zum Beschnaufen, der Chirurg schneidet dann auf, das ist die Säge. Das ist befremdlich, das ist wahnsinnig befremdlich. Dann auch diese Zeit, wo du die Herz-Lungen-Maschine hast. Dann hast du im Hinterkopf, hoffentlich hast du keinen Schlaganfall, hoffentlich gibt es keine Trompen und so weiter. Also Blutgerinnsel, die versteppt werden können. Das wäre nämlich bescheiden. Ich habe aber im Hinterkopf, sagt jeder Chirurg, ich kann das nicht beurteilen, ja, immer berichtigen sie mir. Ja, die Herztransplantation muss zwar richtig machen, aber es ist jetzt nicht ein Doppelklappenersatz oder Aortaaszen, also es ist nichts chirurgischerseits, eine der Anfängeroperationen. Aber trotzdem, das muss trotzdem gut gemacht werden. Wie schaut es danach aus? Wie schnell bist du wieder wach? Wie geht's der Familie? Also diese Dinge schwirren halt ständig im Kopf und klar hat man Angst. Ich meine, das wäre doch komisch, wenn du keine Angst in der Situation hast. Meine größte Angst ist aber nicht die Situation vor der Operation selber, sondern diese Wartezeit davor. Also vom Anruf bis in den OP. Das ist ehrlich gesagt meine größte Angst, weil du weißt ja nicht, was mein Kopf so machen wird. Und ich versuche schon relativ entspannt zu bleiben, aber du bist dann doch Arzt. Das geht nicht so. Das kannst nicht, da gehen 100.000 Sachen im Kopf. Oder wenn ich schon denke, allein wenn die Anästhesie mich vorbereitet, da gibt es ja doch auch noch ein paar Schläuche, die ich selber schon tausende Male gelegt habe und so weiter. Aber trotzdem, ich denke mal, hey, du kriegst einen Schlauch in dein Hals, das willst du nicht. Oder für die Infusionen und dergleichen. Hoffentlich bin ich da schon gut sediert und kriege nichts mit. Aber diese Dinge sind dann schon, die machen mir schon Angst. Es ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Vor allem, wenn du weißt, was dich erwartet. Vielleicht ist das vorteilhaft, wenn du nicht vom Fach bist, weil du weißt ja nicht direkt so gut, was dich erwartet.
Wenn man, Herr Immer, ein neues Herz hat, grundsätzlich, wenn alles okay läuft, wie sind dann die Chancen, wie viele Jahre, dass das funktioniert? Also wir machen ja jetzt da kein Geheimnis voneinander und ich finde, nur dann ja, gibt es auch klare Anhaltspunkte für alle, die zuhören. Wie sehen Sie diese Zahlen?
Also ich denke, die Herztransplantation, wenn die gut verläuft, ist eine der erfolgreichsten Transplantationen. Ich glaube, es ist sicherlich die ersten paar Wochen, die entscheidend sein werden. Also wenn wir Todesfälle haben oder schwere Komplikationen, ist es meistens sehr rasch, auch nach der Operation mit dem Herzen. Gibt auch wieder Möglichkeiten zu überbrücken bis zu einem gewissen Grad, wenn es eben nicht zu anderen Komplikationen kommt. Wir wissen heute, dass nach 10 Jahren rund 3/4 der Patienten leben. Also von 10 Patienten, die herztransplantiert werden, leben 7 bis 8 Patienten nach 10 Jahren. Das ist immer eine etwas schwierige Zahl, um einzuordnen. Viele Herztransplantierte haben das Gefühl, es ist 9 Jahre, ich sterbe im 10. Jahr. Dem ist glücklicherweise nicht so. Ich muss auch sagen, dass ich viele Herztransplantierte natürlich selber auch kenne. Ich habe auch schwierige Verläufe gesehen, aber die meisten Verläufe waren wirklich sehr erfreulich und die sind zum Teil 25, 30 Jahre herztransplantiert. Ich kann mich an ein Ereignis erinnern, wenn ich das kurz ausführen darf. Wir machen jedes Jahr in Bern, haben wir einen Ausflug gemacht mit den Herztransplantierten. Das sind ja wirklich die Patienten, die eine besondere Beachtung auch haben. Zumindest damals auf der Herzchirurgie habe ich das so empfunden. Und wir sind auf den Gurten hochgelaufen. Das ist ein kleiner Hausberg bei etwa 35 Grad im Schatten. Der Kardiologe mit dem Defibrillator hinten dran. Und die 40 Herztransplantierten sind hochgelaufen. Es hätte immerhin ein kleines Bähnchen noch gehabt, um nach oben zu gehen. Und mein damaliger Chef hat mir so gesagt, wer hatte diese dumme Idee, auf den Gurten hochzulaufen? Und dann haben die oben gegeneinander Fußball gespielt. Und ich vergesse das irgendwie nie, weil es ist... Diese Freude, wenn das gut geht und diese Lebensqualität, klar braucht es Medikamente und ich denke, das ist ein Engramm, das einfach haftet und ich kann vielleicht noch etwas zur Operation selber sagen. Ich glaube, irgendwann muss man einfach, glaube ich, loslassen und sich ergeben. Ich weiß, mir wäre das gleich auch als Herzchirurge. Ich muss auch sagen, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind in der Schweiz. Also wir haben wenige bis keine Pannen glücklicherweise in diesem Transport. Und für mich immer etwas vom Bewegendsten war zu sehen, wie der Patient oder die Patientin wach wird. Der Atemzug, die Hände, die warm sind, oftmals auch die Hand, die zur Brust geht, weil plötzlich hier etwas ganz stark schlägt. Und das ist auch für die Intensivstation, für die betreuenden Kardiologen, das ist einfach, boah, das ist so, bekommt man Hühnerhaut, wenn man das sieht.
Ich auch jetzt beim Zuhören.
Ja, ist schon. Bevor du weiterredest, muss ich schon sagen, das ist schon sehr emotional. Und jetzt kommen wir da schon ein bisschen so, wie es denn gehen kann, sozusagen. Aber nochmal ganz kurz zum Thema mit der Lebenserwartung und so weiter. Das ist ja auch ein Thema, ich lasse dich gleich wieder weiterreden, kurz. Es ist auch ein Thema, das mir am Anfang angeschaut habe. Meine Frau ist viel wissenschaftlicher aktiv als ich, sagen wir mal so. Und das Erste, was sie gemacht hat, wie man von Transplant geredet hat, sie mal die Statistiken angeschaut, ist einmal durchgangen alles. Und dann sagt sie,
da habe ich
eine Meta-Analyse gefunden, da habe ich eine Meta-Analyse. Gut, median sagen sie 10 bis 12 Jahre, das ist ein bisschen besser geworden und so weiter. Und dann haben wir versucht, das auseinanderzudrösten. Sie ist ja keine Medizinerin, das macht es dann manchmal ein bisschen einfacher oder schwieriger. In dem Fall war es schwieriger. Und dann habe ich halt also versucht, selber das nochmal zu analysieren. Und das ist ja jetzt ein Median, heißt im Mittel im Endeffekt. Und da gibt's halt auch eine große Spannbreite. Du kannst das relativ schwer beurteilen, weil du hast vielerseits Patienten, die mit 60, 65 transplantiert werden. Ja, immer berichtigen Sie mich, wenn ich was falsch sage. Die haben halt vielleicht auch noch mehr Begleiterkrankungen und. Und das bedenkt man natürlich auch nicht. Und meine Frau dann, ja, und habe ich die jetzt nur mehr 10 Jahre danach oder wie? Und dann so, was soll ich da halt sagen? Die Statistik, ja, ist da, aber ja. Und das nächste ist, und wie schaut's mit der Retransplantationsrate aus? Dann hat sie nachgeschaut, ist sie gekommen, ja, mit unter 1%. Und also, ja, kann ich jetzt nicht einmal was dagegen sagen. Aber wenn man so aufdröselt, ist natürlich auch so, die es kriegen und damit gut laufen, die laufen vielleicht 20 bis 30 Jahre mit dem Herz und dann sind sie 70, 80 und dann ist natürlich mit der Retransplantationsrate ja nochmal anders. Ich versuche es dann auch pragmatisch zu sehen und sage, okay, jetzt sind wir 10 Jahre geschenkt worden, wohl wissend, dass es jetzt einfach eine Einschränkung gibt in dem Sinn, aber dann habe ich 10 Jahre, dann weiß ich halt.
Das sind 10 geschenkte Jahre,
genau,
oder?
Genau.
Und man muss das so sehen.
Es ist so, es sind 10 geschenkte Jahre dann. Ich kann meine Kinder genießen, ich kann meine Familie noch genießen und also es ist halt schon, wäre schon tragisch, wenn es wirklich so ausgehen sollte und nicht gut ausgehen sollte. Aber ich habe eigentlich alles erreicht, was ich, also natürlich, Familie ist klar, aber eigentlich habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Also von dem her, meine Familie ist abgesichert, wäre zwar schade, aber mich betrifft es dann eben nicht mehr. Es klingt immer hart, gell? Es klingt schon irgendwie sehr, sehr pragmatisch und hart, aber ich kriege selber nicht mit, mir würden dann die Angehörigen brutal leid.
Mhm. Es wird anders kommen.
Ja, ich hoffe, wir gehen alle davon aus in gewisser Hinsicht, aber trotzdem, ich bin einfach jemand, der versucht, alle Seiten zu beleuchten. Und das klingt einfach leichter gesagt wie getan, aber ich versuche es auch pragmatischer zu sehen und realistisch zu sehen. Weil die Medizin ist nicht fair.
Mhm.
Die Medizin ist nicht fair.
Die Welt per se.
Nein, das ist wirklich. Wir haben alle genug Schicksale gesehen, wo du denkst, hey, das ist überhaupt nicht fair. Oder andere, die mit ihrer Gesundheit das wegschmeißen, wohin gehen, andere froh wären, so leben zu können. Das muss einem bewusst sein. Es ist nicht fair.
Ich glaube, unser Gespräch heute macht jedem, der zuhört, bewusst, wie wertvoll das Leben ist und wie man auch versuchen sollte, mit dem sorgfältig umzugehen. Das war die zweite Folge von Herzensgeschichten. Ich danke euch ganz herzlich, Herr Immer, und dir, Christian, sowieso. Ich drücke die Daumen, dass alles gut geht. Wir bleiben dran. Der Podcast rund um den Weg des Kardiologen Christian zu einem Spenderherzen für sein eigenes Überleben wird uns noch weiterhin begleiten. Im nächsten Gespräch würde ich mich gerne mit dem Krankheitsbild von Herzinsuffizienz etwas genauer befassen, etwas, das du, Christian, darunter leidest und das der Grund ist, dass du jetzt ein neues Herz brauchst. Und dann auch mit den eigentlichen Transplantationsrisiken noch ein wenig weiter diskutieren. Und ich drücke die Daumen, dass alles gut kommt. Vielen herzlichen
Danke.
Dank.
Thank you.